damit willkommen zurück zur vorerst letzten Folge der ersten Staffel von Tragisch, aber geil. Ich hatte es ja schon angekündigt, ich mache eine Pause bis, ich glaube, Februar, so, vielleicht wird es auch März, I don't know. Genau, ich brauche einfach ein bisschen Zeit zu regroupen, mich neu zu orientieren, mir neue Themen zu überlegen, neue Gäste zu finden und ja, so wird das gemacht. Ich bin irrsinnig stolz. Das ist jetzt die 32. Folge. Wir haben letztes Jahr im Sommer damit angefangen und haben durchgepowert, jede Woche eine Folge mit, ich glaube, einer Ausnahme, wo es nur so eine Mini-Folge geworden ist, weil die Sandy krank war. Ja, und haben das jetzt echt durchgezogen, wir alle zusammen. Und ich will mich sehr bedanken für das viele, viele Lob, das ihr über mich ausgeschüttet habt, über mir ausgeschüttet habt. Die vielen persönlichen Nachrichten, die ihr mir geschickt habt, die Geschichten, die ihr mir erzählt habt, on Mic und off Mic, also im Hintergrund und hier auch on Air. Ich will mich bei all meinen Gästen bedanken, dass die sich so geöffnet haben, dass die mir so vertraut haben. Meinen Katzen, dass sie immer wieder dazwischen springen und Blödsinn machen und Gläser umschmeißen und naja, wie es eben so ist. Ja, und vor allem bei euch will ich mich bedanken fürs Zuhören. Ohne euch wird das hier alles nicht stattfinden. Oscar, nein, danke, tschüss. So, genau. Und die letzte Folge mit Lars kam bei euch wahnsinnig gut an, mit unserem Escort. Und in der Folge davor hatte ich ja schon mal einen kleinen Zusammenschnitt gemacht von Favorite Moments, die ich hatte in den vergangenen 6 Monaten. Die Geschichten von Candy, von Bambi, von Ricardo und von Nasser, wo es viel darum ging, wie sich Eltern vielleicht verhalten, wie Erziehung sich auswirken kann, was man selber für Eltern werden möchte, sein möchte, all so eine Dinge. Und wie es eben nicht geht, ne? Also wie Coming Out zu Hause zum Beispiel nicht geht im Falle von Nasser. Wir haben von Ricardo erfahren, dass seine Mami am Anfang auch Probleme hatte und sich dann aber natürlich jetzt voll auf seine Seite gestellt hat. Und in dieser Folge habe ich gedacht, würde ich gerne ein bisschen darüber reden, also die auf der anderen Seite des Spiegels quasi ansetzen und gucken, wie ist es denn mit den Leuten, die ganz anders erzogen werden und eben nicht wie wir sind, die nicht queer sind, sondern die vielleicht mit Glaubensbildern erzogen worden sind, wo Leute wie wir nichts wert sind und die das vielleicht sogar dazu anstiftet, gewalttätig zu sein oder uns auszugrenzen oder uns nach dem Leben zu trachten. Und da habe ich mir einige Geschichten zusammengesucht. Ich habe mir aber auch überlegt, dass es spannend ist, wenn wir uns nochmal anhören, wie also das, was wir heute unter toxischer Maskulinität verstehen, wie auch uns das betrifft, also auch uns schwule Männer das betrifft, uns queere Menschen das betrifft, weil auch wir diese Geschichten verinnerlichen und weil auch wir uns wünschen, immer männlicher zu sein, kerniger zu sein, tougher zu sein und auch wir andere ausgrenzen, andere Schwule ausgrenzen, die weiblicher sind als wir, die weicher sind als wir, die freier sind als wir vielleicht. Ja, spannend. Das ist ja so ein Schlagwort geworden, ne? Toxische Maskulinität ist jetzt 2020 überall, 2019 auch schon überall in den Medien gewesen. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis dafür, was das bedeuten soll. Ich hoffe, die meisten von euch haben das. Falls nicht, streue ich jetzt hier nochmal ein bisschen mehr Info unters Volk vielleicht. Toxische Maskulinität heißt nicht, dass Männlichkeit per se als giftig, als toxisch wahrgenommen wird oder bezeichnet wird, darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, was wir Jungs beibringen, kleinen Jungs beibringen, wie sich ein Mann zu verhalten hat und was ein Mann nicht zu tun hat. Und da geht es jetzt nicht nur um sei nicht tuntig, ich habe keine langen Haare und keine Nägel und schmink dich nicht, sondern es geht auch darum, also Männer leiden, Heterocis-Männer leiden unter toxischer Maskulinität am meisten, glaube ich fast, weil tatsächlich ja die das eingeimpft bekommen und darf oft nicht ausbrechen jemals in ihrem ganzen Leben. Also die bekommen eingeimpft, du darfst keine Schwäche zeigen, du darfst nicht weinen, Gefühle sind für Pussys, reiß dich zusammen, sei stark, sei ein Mann, geh nicht zum Arzt, das wird schon nicht sein, sei keine Tussi, sei keine Memme, von dir wird erwartet, stark zu sein, die Familie zu versorgen. Keine Schwäche zu zeigen, keine Emotionen zu zeigen, unterdrückt das, reißt dich zusammen. Und das sind so eingeimpfte, eingeprügelte Verhaltensregeln, wie sich Männer weltweit zu verhalten haben, in manchen Kulturen mehr, in anderen weniger, aber überall ist dieses Ding ein Problem. Und oft äußert sich das dann eben auch dadurch, dass Männer das dann bei anderen, also das Jagen fast schon, wenn sie andere Leute sehen, die sich davon befreit haben, Männer, die weinen, Männer, die weich sind, Männer, die Make-up tragen, Männer, die Frauenklamotten tragen, dass das dann bekriegt werden muss, dass das tot gemacht werden muss, dass das geschlagen werden muss, bespuckt werden muss, erniedrigt werden muss, weil was erlaubt er sich? Ich habe vor ein paar Tagen einen Instagram-Post gesehen von Alok Vaidmenon, wo es genau um dieses Thema ging, nämlich darum, wie Männer oft darauf reagieren, wenn andere oft als männlich gelesene Wesen aus diesem Zwang ausbrechen, sich davon freimachen und wie dem mit Aggression begegnet wird. Ich hatte das in irgendeinem in einem ZDF-Interview auch schon mal gesagt. Ich finde den Link und ich packe es in die Shownotes. Hatte ich darüber auch schon mal gesprochen. Weil das was ist, was mich sehr beschäftigt. Immer wieder und auch schon seit langen Jahren. Und ich fand das einen spannenden Ankerpunkt, um davon ausgehend nochmal Geschichten zusammenzusuchen von meinen Gästen, die darunter eben gelitten haben, die solche Dinge erfahren haben. Nicht nur Gewalt, das findet ja auf vielen Ebenen statt. Es wird aber auch ein bisschen gelacht, das ist jetzt keine Trauerfolge nur. Und ich habe nochmal eine ganze halbe Stunde von meiner Freundin Kim und ihrer Reise aus dem Osten in den Westen von Gera. Da steht ein Dötenstedt. Nein. Kurze Nina Hagen-Referenz für die Fans. Wer sie kennt, freut sich. Wer nicht, wundert sich, warum ich so komisch klinge. Hi. Auch das werde ich in die Shownotes packen. Genau, das alles könnt ihr hören. Kim und ein paar der Erfahrungen meiner Gäste mit toxischer Maskulinität und dem, was daraus resultiert, wenn Männer so aufwachsen. So, meine Lieben, lange Rede, kurzer Sinn. Es war mir eine wundervolle erste Staffel. Ich freue mich sehr auf die zweite. Sie kommt auf jeden Fall. Gebt mir ein bisschen Zeit, bleibt mir gewogen. Ich freue mich wirklich riesig über den Erfolg dieses Podcasts und über die vielen tollen Nachrichten, die ich von euch kriege. Happiness. Eine gute Sache, die aus 2020 gekommen ist, ist dieser Podcast unter anderem. So, ne? Ich danke euch. Tschüss. Ach so, ja. Und ihr könnt mir nach wie vor paypal.me/BarbieBreakout, wenn ihr wollt. Und es euch nicht anstrengt und ein bisschen Geld überhaupt, dürft ihr mir das gerne schicken als, weiß ich auch nicht, als Dankeschön für die Arbeit. Und es gibt, also ich will noch nicht zu viel verraten, no spoilers, aber haltet doch mal ab nächster Woche Ausschau nach einem neuen Projekt. Mehr sage ich noch nicht. Von mir, also mit mir. Geil. Kleiner Cliffhanger. So, jetzt geht's los. Tschüss. So, und die erste Person, die ich zu diesem Thema quasi befragen will, dessen Interview ich da nochmal hier reingeschnitten habe, ist mein guter, lieber alter Freund Tim Kroger. Tim und ich sind seit über 20 Jahren sehr eng befreundet. Es gehört zu meinen allerbesten, wichtigsten, liebsten Menschen auf der ganzen Welt. Und auch ist einer der erfolgreichsten schwulen Pornodarsteller auf der ganzen Welt. Und das kommt nicht ohne Baggage. Von ihm wird erwartet, also von seinen Fans, von seinen Subscribern, von den Leuten, die Tim Tales abonniert haben, das ist seine Firma, und da monatlich Geld hinschicken, um Pornos dafür gezeigt zu bekommen. Die erwarten ein gewisses Verhalten von ihm, ein besonders männliches Verhalten, da darf er sich keine Fehltritte leisten. Und das interessiert ihn aber Gott sei Dank nicht, weil er nämlich eine coole Sau ist. Und er macht dann trotzdem immer wieder Sachen, wo die Welt an Kopf steht. Und wie er damit umgeht, das erzählt er uns jetzt. Wenn wir gerade von der Trennung sprechen, hast du das denn, gibt es eine Trennung zwischen deiner Stage-Persona, also zwischen Tim Kroger und deinem privaten Ich? Gibt es da große Unterschiede? Wir Drag Queens werden das immer gefragt und ich hasse diese Frage und wahrscheinlich magst du die auch nicht.
Ich persönlich würde sagen, nein. Ja. Ich persönlich würde sagen, ich bin dieselbe Person. Auch wenn gefilmt wird, bin ich dieselbe Person. Aber was die Leute dann da rein projizieren natürlich, ist dann wieder was anderes. Natürlich sehen die der superaktive Hengst und Macho und der besorgt mir. Aber beim Dreh selber bin ich. Also das ist, ich nehme da keine Rolle ein oder so. Ja. Aber die Leute sehen natürlich nur das, was dann am Bildschirm dann gezeigt wird oder was sie gerne sehen möchten.
Du bist natürlich Projektionsfläche in dem Moment. Ne? Ja. Also das sind ja ganz viele Fantasien, werden ja auf dich drauf projiziert. Gibt es da Also ich habe es mitbekommen damals, es gab den Moment, du hast Alaska irgendwie kennengelernt auf irgendeinem Event und dann habt ihr gechillt und auf dem Chillout hast du ihre Perücke angezogen, hast ein Foto damit gemacht und hast es auf deinem Facebook, glaube ich, gepostet.
Auf meinem Instagram und Facebook.
Und die Leute sind ausgerastet. Ja,
also Hate.
Hate.
Ja, ja. Also die ganzen Circuit Queens, muskulösen Circuit Queens, die sind ausgerastet und hatten ein mega Problem damit, wie kann ich denn eine Perücke anziehen und das wäre doch so unsexy und also es war richtig Hate. Also ja, die hatten ein richtiges Problem damit.
Ja, ein richtiges Problem. Also ich habe ein paar Kommentare gelesen und weiß immer noch, dass es war so, du hast quasi mein Bild von dir zerstört.
Genau.
Ich hatte eine Fantasie im Kopf, was du bist und die hast du mir jetzt genommen, indem du dich entmännlicht hast.
Ja, ganz genau.
Also das hat ja auch so was Abwertendes für die, ne? Weiblichkeit ist für die.
Also Weiblichkeit ist für die No-Go und das geht gar nicht.
Wert.
Ganz genau.
Also ja, hi. Und wir reden nochmal über Frauenfeindlichkeit an dieser Stelle in schwulen Kreisen, ne? Dankeschön. Widerlich. Ja, und das, also da fand ich war entsetzt einerseits. Ich war wirklich entsetzt, wie krass, also wie krass die Reaktion ist, wenn du denen quasi die Fantasie kaputt machst.
Ja.
Ich war natürlich entsetzt über die Frauenfeindlichkeit und die Femmenfeindlichkeit an dieser Stelle. Was ich aber geliebt habe, war, dass es dir so scheißegal war.
Ja.
Du hast dir dann noch einen nachgelegt.
Ja,
du hast
ja klar.
Dann noch so eine Video-Response
ständig.
Gedreht.
Also ich habe dann Willem getroffen. Ich habe Willem getroffen und natürlich auch
du warst für irgendeinen Award nominiert, für irgendeinen Porno-Award und anstatt, was du normalerweise machst,
stimmt,
dann irgendwie einen Aufruf zu starten oder zu sagen, hey, thank you, hast du dann irgendwie so einen Filter mit so einer Perücke und Make-up irgendwie dazu gemacht. Nur um die blöden Ischen da zu ärgern. Und I was living my best life. Ich habe zu Hause gesessen vom Computer und habe applaudiert und dachte mir, so ist recht, Schatzi. So ist gut, so machen wir das. Ich fand das super.
Also mir ist es auch egal. Also
ja.
Das ist jetzt auch nicht, wenn sie ihre Membership canceln wollen, weil ich eine Wig getragen habe, dann
good riddance.
Sollen sie es bitte machen.
Ja.
Also.
Ihr kriegt aber, glaube ich, ganz schön krasse Mails teilweise. Ne? Ihr kriegt ja, also ich weiß, dass es jedes Mal, wenn ihr mit einem Person of Color shootet, mit einem schwarzen Mann oder mit einem braunen Mann, dass dann, dass ihr ganz schön Hate-Mail auch bekommt, ne, jedes Mal.
Also eigentlich bekommt man Hate-Mail jeden Tag, egal mit wem man shootet, ob man. Also über seine Person, man wird gedisst, weil man irgendwie fett ist, weil man dünn ist. Also irgendwie, man kann dünn sein und dann sagen alle, du bist zu dünn. Mhm. Man ist muskulös, jetzt wirst du aber zu muskulös.
Es ist eine gute Lektion, dass man es nie jemandem recht machen kann im Internet. Dass man, you do you, baby. Because alles andere funktioniert, also es wird immer jemanden geben, der ein Problem damit hat.
Und wenn wir mit einer Person of Color drehen, dann sind meistens leider die Amerikaner, die da ein Problem mit haben, wo die mir dann schreiben, wie kann ich mit so jemandem drehen oder sie canceln die Membership. Und
I remember. Also es gab diesen einen Typen, der dir irgendwie geschrieben hat, du hättest dich quasi entehrt oder
ganz
so,
genau,
weil du deinen Schwanz in einen schwarzen Mann gesteckt hast, wo ich auch dachte, wow.
Ja. Also sowas kommt ständig.
Ja, also die sollen dann bitte gerne auch das.
Ja, sehr gerne. Sein, ne? Ja, sehr tschüss. Gerne.
Ach, Schatz, ich liebe dich. Ach, Maus. Ja, siehst du? Und deswegen bin ich mit der alten befreundet, weil die eine coole Sau ist und ich sie echt liebe. So, das war Tim. Jetzt kommen wir zu Martin Angelo. Martin Angelo kennt ihr alle, bin ich sicher, aus Prince Charming. Ist ein unfassbar schöner Junge, der so ein bisschen döselig ist und deswegen umso liebreizender, hat eine wunderschöne, gute Seele. Ich habe ihn wahnsinnig gern und ich kenne ihn länger als, wie soll ich das sagen? Ich kenne ihn visuell länger, als ich ihn in Person getroffen habe. Ich kannte erst ihn durch Instagram. Und das erzählt er uns auch gleich. Da hat er immer gerne auch so ein bisschen auf männlich gemacht. Und als er dann bei Prince Charming war, war das alles dann für die Füße, weil da hat er gesagt, fuck it, ich mache jetzt so, wie ich tatsächlich bin. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstellen, für wen auch. Und das war das, was ich in der ersten Staffel von Prince Charming wahnsinnig gefeiert habe, wie viele schwule Jungs da drin waren, die sich nicht verstellt haben. Was mich dann natürlich. Also es hat mich nicht schockiert, es hat mich bestätigt in dem, was ich schon vermute und weiß, dass eben toxische Maskulinität auch in schwulen Kreisen ein riesiges Problem ist, nämlich. Also ne, das Ausgrenzen von Femme-Homos, von Männern, die sich weiblich gerieren und sich weiblich verhalten oder das, was als weiblich gelesen wird, die sich eben sehr schwul verhalten, das ist nach wie vor ein Riesenthema. Und ja, Martin erzählt uns da jetzt was zu. Das ist ja generell bei uns in der Community ein großes Thema, ne? Dass Männlichkeit oft auch so inszeniert wird und dass man eben, ne, dass die kerligen Schwuchteln dann irgendwie den anderen Schwuchteln sagen, ne, ihr seid so schwul und ihr seid so dies und ihr seid so das. Hat das, und ihr wart ja im Haus sehr unapologetically gay. Ihr wart ja alle irgendwie schwul und das war auch super so. Also die meisten, nicht alle, aber es war, ne, keiner hat sich daran gestört groß. War das ein Thema später noch?
Es war ein sehr großes Thema, vor allem auch bei mir und bei dem Manuel. Bei mir waren die Leute, ich muss auch dazu zugeben, dass ich viele Jahre lang immer so einem bestimmten Bild nachgeeifert bin, weil ich irgendwie doch, muss ich zugeben, irgendwie die Bestätigung von anderen Männern irgendwie gesucht habe, indem ich versucht habe, mich doch sehr maskulin vielleicht in Szene zu setzen anhand von Bildern. Ich habe auch ehrlich gesagt früher nicht so viele Stories gemacht, wo ich spreche. Und ich bin in das Haus gegangen und habe gesagt, du bist so, wie du bist. Du wirst dich nicht verstellen, wenn dich jemand liebt, so wie du bist, dann ist es auch das Richtige.
Ja.
Und das habe ich auch gemacht. Ich war einfach ich selbst und wurde im Haus von jedem akzeptiert. Jeder hat mich so genommen, wie ich bin. Und als es dann ausgestrahlt worden ist, war ich wirklich sehr überrascht, wie viel Hate mir und Manuel entgegengebracht worden ist, dass ich mich irgendwie rechtfertigen musste, warum ich denn so tuntig bin, warum ich mich so feminin gebe, wie kann man nur so eine Schwuchtel sein und pipapo. Und das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass es nicht mal von den Heteros kam, sondern es kam aus den eigenen Reihen.
Ja, natürlich, immer.
Und das ist für mich so, es hat mich anfangs, ja, also ich, das ist so, das geht einfach nicht in meinen Kopf, ich verstehe es einfach nicht, wie man so bösartig sein kann. Ich meine, wir kämpfen so viele Jahre für die Akzeptanz von unserem Gegenüber, ne, von allem und dann bekämpfen wir uns gegenseitig so in den eigenen Reihen. Ich finde, das ist einfach so ein großes Unding und irgendwann habe ich zu mir auch gesagt, weißt du was, Martin, scheiß drauf.
Es ist halt der internalisierte Selbsthass, ne, den wir alle so miteinander mit uns rumtragen und es gibt Leute, die überwinden das irgendwann und gibt Leute, die überwinden es halt nicht. Ja, ich hatte das tatsächlich, ich habe auch lange Jahre versucht, Straight Acting zu betreiben oder ich habe es betrieben, sehr erfolgreich auch. Und hatte, wenn ich als Typ unterwegs war, war ich halt weichkerlich und ich habe das auch als Kompliment empfunden. Ich habe eine Freundin, die mir gesagt hat, bei dir merkt man gar nicht, dass du schwul bist. Und ich war so, hey, danke. Weißt du, es war ein Kompliment für mich damals. Und dann hatte ich irgendwann das erste Mal, dass ich mich mit Melly Magic, meiner Drag-Schwester, zum Kaffee getroffen habe in Broad Daylight. Und da sagt sie zu mir, ach, du bist ja tagsüber, bist du ja dann richtig Timo, wa? Und ich so, ja. Na, ich mach das ja nicht, ich bin ja immer Melly. Und hab ich erst so geschmunzelt und dann habe ich sie angeschaut und habe gedacht, ah, okay. Und dann ist mir klar geworden, dass das ein authentisches Leben, das einzige Leben, das zu leben wert ist eigentlich.
Genau.
Ne? Und dass es keinen Sinn macht, sich als jemand anderes zu verkaufen, damit man geliebt oder gefickt wird oder was auch immer, wenn man es nicht selber ist. Und dann habe ich das auch abgelegt. Meine Tanzkarte war dann zwar leerer ab da, also es sind ja, weniger Männer auf mich angesprungen, aber und haben sich auch Leute beschwert, warum bist du jetzt so tuntig, du warst immer so geil. Und ich dann denke, fuck it, ich bin jetzt einfach ich selbst.
Ja,
so. Und ja, das finde ich super, dass ihr das auch gezeigt habt, dass das...
Absolut, ich muss auch gestehen, ich habe wie gesagt nicht die Liebe meines Lebens im Haus gefunden, aber was ich durch die Teilnahme bei Prince Charming auf jeden Fall dazu gewonnen habe, ist... dass ich zu mir selbst stehen kann. Das konnte ich vorher nicht zu 100%. Also ich war schon sehr selbstbewusst, aber ich habe doch immer auf gewisse Dinge geachtet, wie ich mich verhalte, wie du es gesagt hast, dieses Straight Acting. Und mit der Teilnahme an der Show habe ich gesagt, nein, ich werde so sein, wie ich bin. Und ich meine, entweder die Leute lieben mich so, wie ich bin, oder sie tun es eben nicht. Und, ne? Also deswegen, das war für mich, ist das das größte Geschenk bei dieser Show gewesen.
Absolut. Also kannst total nachvollziehen. Und ich will euch auch wirklich danken, weil das eine positive Art von Repräsentation im Fernsehen ist, die wir so auch noch nicht hatten in Deutschland. Ne? Dass Schwule sich wirklich so gezeigt haben, wie wir eben miteinander sind, wie wir untereinander sind.
Genau.
Und wie wir eben auch sind, wenn wir nicht versuchen, jemand anderes zu sein. Es gibt natürlich Männer, die von Natur aus schwul sind und von Natur aus eben kerliger sind. Oder nicht tuntig sind, aber ein großer Teil von uns ist es eben und es muss überhaupt nicht versteckt werden oder auch nicht beschönt werden oder so. Ja, da hat die liebe Schwester eine große Wahrheit gelassen ausgesprochen. Wir kommen jetzt zu einer Geschichte, die mich sehr berührt hat und die den Georg auch sehr berührt hat, wie man hören kann, während er sie erzählt hat. Das war ganz am Ende unseres Interviews, deswegen haben das viele Leute, glaube ich, schon nicht mehr gehört, weil es ein relativ langes Interview war. Ja, es geht darum, Georg engagiert sich, Georg Uecker, der Georg Uecker aus der Lindenstraße, der Carsten Flöter aus der Lindenstraße, war ja bei mir im Podcast. Das war eine super geile, tolle Folge, eine, auf die ich am stolzesten bin. Ja, Und Georg engagiert sich mit ein paar anderen Leuten zusammen seit Jahren in Polen. Die nennen sich den neuen Warschauer Pakt. Und die haben da schon vor Jahren, als es anfing, dort sehr schwierig zu werden, schwule Veranstaltungen zu organisieren und zu veranstalten, haben die da das erste von vielen Events aus dem Boden gestampft in Warschau zur Gay Pride. Und im Zuge dessen sind eben zwei Geschichten passiert, die er uns jetzt erzählt.
Das habe ich noch einmal erlebt in Warschau. Hm. Ich habe ja damals bei der ersten Kaczynski-Nummer 2006 mit ein paar Freunden, wir waren nur zu viert, ein Unterstützerbündnis gegründet. Wir nennen uns den neuen Warschauer Pakt. Und das war toll in Berlin damals. Da haben wir den Veranstaltern in Polen, die sind auf uns zugekommen. Mhm. Das war mir wichtig. Also als Deutscher muss ich den Polen schon wieder erklären, wie es geht. Ja. Die wollten Unterstützung haben. Und da haben wir unglaublich geraten. Wir haben Politiker bekommen, die dahin gefahren sind. Wir haben einen Act organisiert und bezahlt.
Jimmy Somerville.
Ja. Das war deswegen wichtig. Du sagst, Act ist ja echt jetzt nicht wichtig. Der war deswegen wichtig, weil die Demo, es war nie klar, ob die überhaupt legal ist oder nicht zugelassen wird. Hm. Bis zum Ende. Aber auf alle Fälle, was nicht stattfinden durfte, war die Kundgebung am Ende. Und dann haben wir den Trick gewählt, dass wir es in ein Theater verlegt haben. Es war keine Kundgebung, sondern ein Konzert mit Jimmy Somerville. natürlich haben da Leute gesprochen. Also es war natürlich, wir haben die verarscht. Und Jimmy Somerville ging erstmal raus und fuck that government. Und wir so, yeah. Das heißt, der Trick war, dass wir den dann organisiert haben und bezahlt haben. Und von Berlin aus Busse organisiert haben. Die sternförmig dann, also wer will, auch für wenig Geld von Berlin dahin fahren kann. Dann, da kam so a little bit of history repeating, kam schon wieder die Drohung. Ich kannte ja in Polen keiner, aber es gab Karikaturen, die unschwer zu erkennen mich darstellten. Und zwar als als Nazi statt einem Hakenkreuz da mit einer Regenbogenfahne am Arm, also als Armbinde. Mhm. Und einer aus dem Kabinett, Kaczynski damals, sagte eben auch, wenn die Perversen hier hinkommen, sollten wir sie alle aus dem Land wieder rausprügeln. Hm. Dafür haben wir die dann verklagt, also Jahre später im Europaparlament. Es war die Hölle los. Und dann musste ich hinfliegen, weil die Sachen fahre ich mit dem Bus. Die halten den Bus an der Grenze so lange auf. Und dann bin ich geflogen, also von Köln nach Warschau. Und das war sehr bewegend. Wir sind zwar dann beworfen worden. Hm. Also wir hatten dann Schutz, weil wir den internationalen Druck aufgebaut haben. Nicht nur wir alleine, aber auch das Europaparlament. Es war alles so verzahnt. Dadurch hatten wir jetzt einen unglaublichen Schutz, weil wir wollten für Europa nicht blöde dastehen. Mhm. Aber das sah aus wie ein Bürgerkrieg. Mhm. Und wir wurden da so durchgeleitet. Und standen wir am Wagen und sahen also wirklich die polnischen Neonazis so eingekesselt von der Polizei. Mhm. Und wir waren so voller Hass. Und dann, als die Parade gerade losgehen sollte, spielten die polnischen Neonazis Go West. Und ich so einseitig.
Ironic.
Ja, ne, die konnten eigentlich gut Englisch. Go West, schon klar, verfickt euch wieder, verfasst euch in den Westen. Ja, ja. Aber ich sag, ein schwules Lied gibt's dann auch wirklich nicht. Im Original die Village People, in der Coverversion die Pet Shop Boys. Und wir so. Und dann habe ich, ich hatte so eine Dolmetscherin und habe zu der gesagt, können Sie da bitte hingehen, also mit Abstand, Sie sind ja heterosexuelle Polin, und denen mal sagen, dass das ein schwules Lied ist. Und ich so, wirklich? Ich sage, ja bitte. Sie hingegangen, sie ist also rübergerufen, dann haben die den Ghetto-Blaster genommen, einer hat mit der Faust drauf gehauen und dann haben wir weitergesungen. Ja, weißt du, dass wir das losfuhren? Ich dachte, Gott, wenn die uns kriegen, sind wir tot. Aber wir wurden gut geschützt. Aber wir wurden dann tatsächlich beworfen. Mit Eiern, vor allem Obst. Und das ist eine Erfahrung, die möchte man nicht erleben, weil da fliegt was auf dich zu. Und du kannst ja nicht sehen, was es ist. Ist es ein Backstein? Ist es ein rohes Ei?
Naja, vor allem, also ihr konntet ja wieder weg. Ne? Das ist ja das Ding.
Das ist so übergriffig.
Weil die Leute, die da bleiben müssen, die da leben müssen.
Ja, klar. Aber auch für dich in dem Moment, wo du da stehst. Weil es ist so verletzend und übergriffig. Mhm. Normalerweise würde ich runterspringen und den dann pfeffern. Mhm. Also ich bin kein gutes Opfer. Ich kann mich schon ganz gut wehren. Nice. Aber es geht ja nicht auf den Wagen. Du musst also versuchen mit Grandezza, aber wir müssen es ja bücken. Als das alles flog, ja, hinter die Scheibe und dann aber direkt wieder hoch, Ei weg von der Schulter und komm. Das war heftig. Und da gab es eine ganz tolle Begegnung, die muss ich noch erzählen. Wir sind dann durch die Seitenstraßen überwiegend in Warschau. Und dann kamen wir an einem Hochhaus vorbei, einem Plattenbau. Und da lag so im fünften Stock ungefähr im Fenster eine schwarz gekleidete, recht alte Polin und guckte da runter mit einer eher undefinierbaren Mimik. Und ich hatte bis diesen Film, ich war so sensibilisiert, jetzt diese ganze polnische Geschichte, was wir denen angetan haben, was die Russen, die Polen verschoben wurde, der Rinder war ein Katholizismus, also all dieses. Und es hat ja auch eine komische Note, diese Neonazis, wo ich sage, Kinder, das haben wir doch erfunden in Deutschland. Mhm. Also ein polnischer Neonazi, ein Hitlergruß mich begrüßt, dann sage ich, jetzt dreht ja alles durch. Mhm. Jedenfalls kommen wir an diesem Hochhaus vorbei, im Fenster, guckt diese Frau so runter. Ich so, Gott, die willst du jetzt gar nicht mehr begreifen. Ne? Also jetzt hier so ein Wagen mit Deutschen und die sind auch schwul. Mein Kopf, also meine Synapsen drehten durch. Und dann ging die weg und ich sagte noch zu einem, oh Gott, jetzt holt ihr auch noch ein paar Eier und bewirft uns. Und dann kam die zurück, hielt zwei Krücken aus dem Fenster und applaudierte mit dem Kopf.
Oh.
Das war echt, das war echt bewegend. Mm. Das war so klar, ich würde mit euch mitmarschieren, aber ich kann nicht mit den Krücken. Mm. Und dann gab es eben noch, was ich in dem Buch auch schreibe, eine junge Polin, die zu mir hinkam und mir von ihrem Bruder erzählte, der 15 war, auf dem Land, erzkatholisch alles, stinkkonservativ. Und er merkte, er ist verliebt in den Klassenkameraden, den es gar nicht wusste. Es kam nie zu irgendwas. Also er hat sich nicht getraut, aber er hat gemerkt, oh Gott, ich bin homosexuell, Hilfe und so. Und der sich dann erhängt hat. Mhm. Vor dem ersten, also bevor es überhaupt losging, aus Scham, keine Schande wie die Familie, also mit 15 oder 16 in der Scheune erhängt. Und das hat mir die Schwester erzählt. Mhm. Und die ist extra deswegen hingekommen, weil die sagt, über den, mein Bruder wird nicht mehr gesprochen in der Familie. Mhm. Den gibt's gar nicht. Mhm. Also gibt's schon. Man erlebt da schon heftige Dinge und ich sage nochmal, von Berlin aus sind es ja doch nur 80 Kilometer. Ne?
Das ist eine harte Geschichte, eine wirklich harte Geschichte, aber es ist eine Realität in Polen, nicht weit von uns entfernt. Und ja, wer die Folge mit Georg noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall tun. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen, die ist super. Georg hat eine Menge zu erzählen, ist ein sehr kluger Kopf und hat eine tolle Autobiografie geschrieben, die heißt Ich mach dann mal weiter. Ich packe den Link gerne in die Shownotes, dann könnt ihr die auch kaufen und lesen. Ich habe die in einem Rutsch durchgelesen, das lässt sich gut machen. So, ich will nicht, dass es in dieser Folge nur Trübsal gibt und nur Schwere, weil es ist die letzte Folge dieser Staffel und natürlich darf da auch ein bisschen Heiterkeit nicht fehlen. Deswegen haben wir jetzt, ich hatte in dieser Staffel eine Rubrik eingeführt, kurz und immer mal wieder, die nannte sich die tragisch aber geil Geschichte, eine Geschichte, wo eben der Mensch, der sie erzählt, der sie erlebt hat, eigentlich ganz in einem guten Gemütszustand war, gedacht hat, er ist on top of the world, die schönste, die geilste, die beste oder einfach sehr, sehr lustig und breit und drauf. Und dann was passiert ist, was vielleicht, you know, nicht so geil war. Der Hochmut vor dem Fall quasi. Und wir haben eine wunderbare, tragische, aber geil Geschichte von Ades erzählt bekommen und die hören wir uns jetzt an. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil. Hast du eine Geschichte, wo du sagst, das ist so der Höhepunkt meiner, des besten und des schlimmsten Teils meiner Bergheimzeit, oder?
Ja. Tell me. Genau, und
also mit meinem derzeitigen Freund haben wir irgendwann mal so eine Zeit gehabt, wo wir dann einfach so Sonntagnachmittag hingegangen sind. So einfach nur, wir gehen einfach vorbei, 3 Stunden. Das Problem daran ist, wenn man die Bahnleute alle kennt und dann machen mal eine Runde, sagen überall Hallo. Und dann gab es einfach im 5-Minuten-Takt Jägermeister oder und noch ein Longdrink und bla bla. Und also auf jeden Fall gab es eben so einen Sonntag, wo ich also nach 3 Stunden wirklich richtig gut abgefüllt war. Und dann kenne ich die Leute an der Tür und dann sind wir gegangen. Und einer, Klaus hieß der hat quasi so getan, als würde mir ein Bein stellen, unten in dem Flur am Eingang. Aber er hat nur so getan. Aber ich bin trotzdem hingefallen. Ich bin halt so, hab mich fallen lassen und bin halt quasi so zwischen die Türleute gefallen. Und die natürlich also, Und dann habe ich mich so aufgerappelt. Und die standen da so die Tür offen, Riesenschlange. Und dann war da halt draußen der Scheinwerfer. Und ich stand zwischen denen und dachte, und ich weiß nicht mehr warum. Ich glaube, ich muss jetzt hier was sagen. Hab mich dazwischen die gestellt, hab den Arm hochgehoben. Das ist wirklich ein toller Laden. Da kann man Alkohol kaufen und die Leute haben Geschlechtsverkehr. Und dann habe ich das nochmal wiederholt und stand immer mit diesem ausgestreckten Arm und habe immer aufs Berg reingezeigt. Dann kamen noch 2 Freunde zufällig von mir an, Sascha und Tobias. Und dann habe ich so ganz laut gebrüllt. Die beiden Schwuchteln, die lasst ihr rein. Und die auch so, die haben die Hände über den Kopf zusammen. Und irgendwann einer der Türsteher von hinten: Ades, würdest du jetzt bitte gehen? Und ich war nachher, ich wusste, warum habe ich denn das gemacht? Es war wahrscheinlich einfach so, ich bin gestürzt, dann ist irgendwas in meinem Kopf durcheinander gekommen, dann war ich ein Scheinwerfer. Oh, da stehen Leute.
Das Schaulicht ist an.
Ich muss ja das Schaulicht ist an, das war so in der. Also, und wir haben, die Leute haben sich kaputt gelacht nachher immer darüber. Und dann hat ein Freund, also Sascha hat mir dein T-Shirt geschenkt, wo drauf steht, das ist wirklich ein toller Laden.
Klassische Übersprungshandlung.
Oh, war ja.
Aber lustig, dass bei dir so der Schalter umlegt, sobald ein Scheinwerferlicht auf dich gerichtet ist und Leute vor dir stehen, ist so, alles klar. Show.
Nee, das war wirklich sehr lustig.
Ich will gerne noch ein, zwei schöne Geschichten hier auch dazu basteln. Und zwar konkret einmal Jurassica und einmal Ulf und Peter. Ich fange mit Jurassica an. Jurassica und ich kennen uns natürlich schon sehr, sehr lange und unsere Beziehung war zwischendrin ein wenig angespannt, weil unter anderem auch, weil Frau Parker eben sich das so zum Sport gemacht hat, auch in ihrer Kolumne, garstig zu sein. Nun ist das ein viel bemühtes Ding bei uns Drag Queens. Wir sind halt gerne garstig, wir sind gerne bissig, wir teilen gerne aus. Für meinen Geschmack ging das immer ein bisschen zu weit oder ab und zu ein bisschen zu weit, gerade in Bezug auf mich. Aber das hat sie Gott sei Dank irgendwann selber gemerkt. Und ich fand das eine sehr schöne und erwachsene und reife Art, das zu erzählen, das auch im Podcast zu erzählen. Und also die Entscheidung, die sie getroffen hat, wie sie damit umgehen wollte für die Zukunft und wie sie darüber spricht, hat mich sehr beeindruckt. Und ich finde, das ist eine tolle Art von Selbstreflexion und Veränderung, an der wir uns alle ein Beispiel nehmen können. Deswegen gibt es die Geschichte jetzt nochmal. Du hast gerade erzählt, du hast überm Rauschgold gewohnt.
Ja.
Du hast da, glaube ich, an der Bar gearbeitet, aber du hast da vor allem auch das legendäre Nuttengucken veranstaltet.
Ist das legendär?
Ja.
Ja. Okay. Ich habe das ja wirklich, glaube ich, 8 Jahre gemacht, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Nutten gucken, das war ein Public Viewing von Germany's Next Topmodel, das wurde dann immer gezeigt donnerstags und ich habe das live auf der Bühne mit kommentiert.
Du hast dann da gesessen, hast getrunken und hast gesagt, dass die alle doof sind.
Oder? Genau, so kann man das zusammenfassen und habe dann im Nachhinein aus dem Backstage noch so einen Videoblog gemacht und die Folge nochmal nacherzählt und gesagt, wie dumm alles ist und scheiße alles ist. Das hieß dann Nutten Nachlese. So,
okay. Ja.
Und das habe ich jahrelang gemacht. Erst in einer Bar von einer Dame, die wir nicht nennen wollen und dann bin ich dann ins Rauschgold gewechselt und das war tatsächlich ein absoluter Publikumshit. Also die Leute, das Rauschgold war immer bumsvoll.
Ja.
Die Leute haben es geliebt.
Ja.
Und mir hat das auch viel Freude gemacht.
Und tatsächlich gibt es von dieser Nuttennachlese auch auf YouTube ist immer noch alles online. Ich bin immer kurz davor, die auch mal dann so privat zu stellen, weil da ich da Sachen sage, hinter denen ich überhaupt nicht mehr stehen möchte. Hm. Ich war wirklich ziemlich respektlos in meinen Kommentaren, auch verletzend. Und das würde ich jetzt so nicht mehr machen wollen. Und dann bin ich ja irgendwann, habe ich ja einen tollen Therapeuten gefunden, mit dem ich das dann auch erarbeitet habe, dass das eigentlich gar nicht mehr das ist, was ich gerne sein möchte. Mhm. Nämlich die böse Bitch, die nur Leute runtermacht. Mhm. Und habe dann damit dann ganz bewusst aufgehört, habe gesagt, nächstes Jahr mache ich das nicht mehr. Das hat mir niemand geglaubt. Also alle haben gesagt, ja, das hast du ja schon so oft gesagt, nächstes Jahr machst du das sowieso wieder. Aber ich habe es dann seitdem nie wieder gemacht. Jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, mache ich das nicht mehr.
Das deckt sich so ein bisschen, also ich erinnere mich, du hast ja auch eine Kolumne gehabt, der Siegeshalle, die Schlachterplatte.
Ja.
Und das war ja auch immer sehr
furchtbar.
Garstig, ja. Muss man sagen.
Tatsächlich muss ich sagen, auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ich hatte zu der Zeit, ich habe mit der Schlachterplatte angefangen 2014, glaube ich. Zu der Zeit hatte ich einen absoluten Höhenflug. Hm. Also ich fand mich selbst wahnsinnig toll und unbesiegbar und mir kann niemand das Wasser reichen und alles, was ich sage, ist toll und ist Gesetz. Also das muss wirklich ziemlich anstrengend gewesen sein damals. Und mir war das wirklich damals scheißegal, was ich da geschrieben habe in der Schlachterplatte. Hm. Also nicht scheißegal. Jan Noll, jetzt immer auf eine Lanze für die Siegessäule zu brechen. Jan Noll, der Chefredakteur damals und jetzt immer noch ein wunderbarer Mann, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Hm. Der hat immer schon so, wir haben dann immer so bevor ich geschrieben habe, so eine Redaktionskonferenz gemacht und gesagt, was für Themen nehmen wir, was können wir nicht nehmen, wenn du das nimmst, wie schreibst du das? Also er hat mich schon so angeleitet, auch Gott sei Dank, weil sonst wäre die noch viel schlimmer geworden, die Schlachterplatte. Und ich habe ja über alle Kolleginnen, auch über dich halt wirklich Sachen geschrieben, die waren halt gemein einfach so, ja. Und irgendwann war ich so weit, dass ich in der Szene war und ich Leute traf und ich erstmal überlegen musste, oh Gott, was habe ich jetzt über die oder über den jetzt gerade in meiner Schlachteplatte geschrieben oder vor 3 Wochen? Wie denkt der jetzt über mich so? Also das, so weit war es dann schon, dachte ich, das kann so nicht weitergehen. Das ist ja furchtbar.
Ja, ich erinnere mich, dass, also es gab, bei mir gab es glaube ich drei Schlachteplatten, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, hätte nicht sein müssen.
Ja.
Ging um mein Gewicht, um Schönheitsoperationen und um HIV.
Ja.
Also wo ich dann dachte, also ich gehe ja offen damit um, es ist kein Geheimnis. Aber in der Form fand ich es auch nicht geil. Und ich weiß, bei der HIV-Geschichte hat Jan Neu mich auch, bevor die rausgekommen ist, hat er mir eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, also das und das wird Thema sein. Es wird über deine Infektion geschrieben. Bist du okay damit? Und dann habe ich gesagt, also was soll ich sagen? Natürlich bin ich nicht okay damit, aber wenn sie das machen will, dann soll sie das machen so.
Ach so, aber hättest du auch sagen können, nö, also warum?
Also ich bin immer großer Freund davon, die Leute ihr eigenes Bett machen zu lassen. Also ich dachte halt, wenn du diese Person sein willst, dann sollst du die sein. Ich will jetzt nicht jemand sein, der dir das verbietet. So.
Ja.
Aber das hing auch damit zusammen, dass du dann damit aufgehört hast, dass du gesagt hast, hier ist jetzt genug, ich will keine Giftspritze mehr sein.
Ja, ja, einfach so besonders, also ich glaube, der Aufhänger war, ich war damals Sebastian Böhm, weißt du, wer Sebastian Böhm ist? Der hat mal so 2-3 Mal
Friseur,
ja, und der hat ja auch mal diese Soap gehabt, da diese Friseursoap vor 1000 Jahren auf ProSieben. Und mit dem war ich damals so ein bisschen befreundet, also wir haben so zusammengearbeitet ein bisschen und der hat eine Show im BKA gehabt und ich war da Co-Moderatorin und der hat mich immer angekündigt als die Desiree Nick der Travestie. Mhm. Und da dachte ich so, Moment mal, so willst du angekündigt werden? Ich will nicht die Desiree Nick der Travestie sein, weil Desiree Nick ist für mich, ich finde sie unterhaltsam, aber ich finde sie teilweise unmöglich in dem, was sie auf der Bühne sagt und so wollte ich nicht wahrgenommen werden. Und dann wurde ich auch immer auch dann so, so wenn irgendein Artikel über mich geschrieben wurde oder ich irgendwo war, ich wurde immer als die Giftspritze, als die Bissige, als die mit der scharfen Zunge angekündigt und dachte ich so, nee, das möchte ich gar nicht. So werde ich wahrgenommen. Das war mir nie bewusst, dass ich so wahrgenommen werde. Und da musste ich damit aufhören. Ganz klar.
Finde ich aber echt doch toll und also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich kann es später rausschneiden, aber ich fand es auch groß, dass du dich bei mir entschuldigt hast, also dass du privat in Kontakt gesucht hast und mir eine Nachricht geschrieben hast und gesagt hast, hey, das, was ich da geschrieben habe, es tut mir im Nachhinein leid und ich hoffe, wir können jetzt mit…
Ja, das tut mir auch immer noch leid, also bei so vielen tut mir das leid. Ja, und es kommen immer noch wieder Nachrichten, die sagen, ach, mach doch die Schlachteplatte wieder, das war so lustig, aber es ist für mich absolut überhaupt gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr, so.
Ja. Ne, ich glaube, wir haben alle, also diese Art von Leiche haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger im Keller, vielleicht weniger prominent und weniger oft gedruckt als bei dir, aber klar, ich glaube, wenn man, ein gewisses Alter hat und Drag macht, das war halt auch so der Archetypus, ne? Also die Drag Queen an sich war halt eben garstig und
die garstige,
und
genau,
hatte eine spitze Zunge und das hat super funktioniert. Das ist halt auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Aber ja, ich würde die Person auch nicht mehr sein wollen. Und ja, ich bin auch froh, dass vieles von dem, was ich damals gesagt habe, dass das nie gedruckt worden ist.
Ja, ist so, ne? Ja. Und man entwickelt sich ja auch weiter. Und ich denke, ich habe immer noch eine spitze Zunge in meiner Show, aber ich verpacke das jetzt anders. Das, oder fandest du, dass ich irgendwie diffamierend war dir gegenüber?
Überhaupt nicht.
Obwohl ich ja frech bin schon, ja? Und das geht auch so, ne? Man muss halt nicht so draufhauen.
Ich finde es tatsächlich intelligenter, wenn man es nicht so platt macht, dass jeder Depp drüber lachen kann, sondern wenn man sich halt Spitzen zuspielt, dann finde ich, hat das mehr Anspruch, als sich einfach nur Blöde zu beleidigen oder Sachen auszupacken, die die Öffentlichkeit eigentlich nicht wissen muss. So.
Können wir so stehen lassen.
Ja, das haben wir jetzt einfach mal so stehen gelassen. Die Folge mit Jurassica ist wahnsinnig lustig. Es gibt auch noch sehr schöne Durchfallgeschichten, wie sie sich selber eingeschissen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich selber auch eine erzählt habe. Also in ihrer Talkshow bei Payette geht immer, habe ich das auf jeden Fall. Also ja, kann man alles angucken, anhören. Ich pack's in die Shownotes, ihr wisst Bescheid. Ich will eine Geschichte noch reinschneiden, bevor wir dann zur letzten kommen, zu Kim kommen. Und zwar sind das Peter und Ulf. Ihr wisst alle, glaube ich, ich war bei Peter Plate und Ulf Leo Sommer eingeladen und habe mit denen gesprochen über ihre Zeit vor Rosenstolz, ihre Zeit mit Rosenstolz und die Zeit nach Rosenstolz, ihre Beziehung, wie die sich verändert hat über die Jahre, wie der Fame die verändert hat. Das Aus der Beziehung und das Aus von Rosenstolz kam ja quasi zeitgleich. Also die beiden haben relativ zeitgleich gemerkt, okay, mit Rosenstolz sind wir eigentlich durch, die Ideen sind uns ausgegangen, wir brennen nicht mehr dafür, wir haben keine Energie mehr, es kostet uns mehr Energie, als dass es uns Freude schenkt. Wir wiederholen nur noch altes Zeug und zeitgleich haben sie auch irgendwie gemerkt, okay, und die Beziehung funktioniert so auch nicht mehr. Da ist keine Liebe mehr, da sind jetzt andere Sachen. Und wie sie da rausgekommen sind, wie sie das für sich verarbeitet haben, was Therapie dabei für eine Rolle gespielt hat und was sie für eine neue Definition für sich gefunden haben, nachdem die Beziehung ihren Dienst getan hatte. Als irgendwann klar war, romantisch geht's für uns nicht weiter, aber wir lieben uns so wahnsinnig und wir sind so wichtig im Leben des anderen, dass wir auch auf gar keinen Fall ohne einander leben werden. Das stand irgendwie nicht zur Diskussion so richtig. Und mich hat das wahnsinnig beeindruckt. Ich glaube, das geht jedem Menschen so, wenn man die beiden zusammen erlebt, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern dass das tatsächlich so ist. Die beiden sind nach wie vor irgendwie ein Paar, die sind Seelenverwandte, die machen alles füreinander und miteinander, die haben beide getrennte Leben. Peter ist, wie er uns exklusiv verraten hat, in der Folge mittlerweile verheiratet. Ulf ist mittlerweile momentan solo. Auch das wurde deutlich ausgesprochen. Und ich fand das irrsinnig toll und irrsinnig bewegend zu sehen, dass die einfach entgegen der Norm, die natürlich sagt, wenn man miteinander fertig ist in der Beziehung, dann muss man sich trennen, dann muss man, darf man nicht mehr zusammen arbeiten oder nur noch mit ganz schlimmen Regeln und das geht ja gar nicht, dass man Freunde bleibt. Die beiden sind ein wunderbares Beispiel fürs Gegenteil, dass man einfach, wie so oft in ihrem Leben, dass man seine eigenen Regeln schreiben kann und die funktionieren super und wunderbar und wir alle profitieren davon. So, jetzt hören wir nochmal Ulf und Peter.
Das ist wirklich, weil es ist lustig, also Sternraketen und Blaue Flecken war derselbe Regisseur, das war auch Jörn. Und was war bei uns allen die Luft raus? Also Jörn hatte keine gute Idee, ich glaube, er würde dem zustimmen. Wir haben die Konzepte immer zusammen gemacht, uns fiel nichts Richtiges ein. Wir fanden Blaue Flecken, es ist wie ein Wunder, dass das noch so ein Erfolg wurde, aber wir haben es auch von der Produktion, das Lied nicht hingekriegt, fanden es so ein bisschen schlapp. Und dann der Videodreh war eine
Katastrophe.
Es war wirklich eine Katastrophe und dann sollte ich in diesen Einkaufswagen im Supermarkt da und das hat auch schon jeder gemacht und es hat einfach...
ich weiß auch genau, das war... So, es gibt ja immer so diese Sachen wie mit diesen Nummer 32 in Charts, wo wir so geschrien haben. Und das war aber auch so ein richtiges Aha-Erlebnis der Abend. Also es war irgendwie 4 Uhr morgens und wir sind nach Hause gelaufen.
Genau, ja. Dann musste ich irgendwie packen, weil ich schon wieder irgendwo hin musste, zu einer, weiß ich nicht, Tournee, Fernsehsendung, ich weiß es nicht mehr. Und Und da habe ich gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und das war so ganz spooky.
Wir haben gesagt, wir müssen eigentlich aufhören.
Genau.
Wir haben gesagt, es wird, ab jetzt wird es schlechter. Wir haben den Peak erreicht und wir wollten ja eigentlich immer
einen guten Abgang. Einen
guten Abgang. Also wir finden halt, dass es so viele, also so ABBA haben das ganz gut. Die waren auch an so einem Punkt, wo man merkte, ab jetzt geht's abwärts und dann gab es sie auf einmal nicht mehr und haben so getan, als wenn sie eine Pause machen. Und wir haben auch gemerkt, ab jetzt ist es vorbei, die Magie verfliegt gerade. Ne?
Ja, und das war was für ein Monat ungefähr war das?
Das
war auf jeden Fall schon kalt.
Ja, es war November, Dezember oder Januar, Februar.
Video davor übrigens, gib mir Sonne, das war noch richtig toll. Mhm. Es ist wie so magisch, dass jetzt irgendwas dazwischen genau passiert. Ich weiß nicht, und das
2008 war das, gestimmt.
Und dann, wir mussten aber, oder durften und wollten auch wieder auf Tournee gehen. Und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Dann habe ich mich aber unglücklich verliebt. Und irgendwie war das... Es hat mir kein, ich hatte diese Energie nicht mehr, wo ich jetzt, Wahnsinn, was man eigentlich dann, das schafft man nur so im Pensum, wenn man das wirklich will, wenn man
absolut
sowas von brennt und will. Und das war immer mein Traum und auf einmal war es das nicht mehr. Und dann schämt man sich und denkt, was ist
los? Ja, man hat die ganze Verantwortung für die Leute, ne?
Und dann merkst du natürlich, du hast ja hier ein Monster geschaffen. Also so viele Arbeitsplätze, wir hatten das Merchandise selber,
wir hatten eine riesen Fabrikhalle halt, ganz viele Leute, die dafür gearbeitet haben. Und dann war halt das Schlimmste, war aber, Peter, das zwischen uns, es stimmte halt auch nicht mehr. Das war eigentlich, glaube ich, so eine Sache, das zuzugeben war das Allerschmerzvollste. Also das war so richtig, das hat auch Jahre gedauert, also bestimmt 2 Jahre oder 1,5 Jahre. Aber das kam halt alles parallel. Das war so ein bisschen so wie, als unser Kind stirbt gerade und wir können auch nicht mehr. Es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber in dem Moment war es wirklich, wir haben fast nur geheult. Und haben halt, also apropos Depressionen, wir haben mit Depressionen angefangen und es geht weiter. Das war die Hölle. Und es war so ein richtig schmerzvoller Abschied von uns beiden und auch von Rosenstolz. Es war ein richtig schmerzvoller Abschied.
So, das Schöne ist aber daran, wir hatten natürlich auch professionelle Hilfe. Und das Schöne ist daran, dass zum Beispiel Ulf und ich als Paar, und das war eigentlich die Frage, glaube ich, auch, uns musste nur klar werden, wir werden uns ja sowieso nie verlieren. Wir müssen das nur anders benennen. Wir sind halt, wir definieren uns jetzt, wir sind halt Geschwister, Brüder, beste Freunde, sowas. Ich mag nur das Wort Soulmate nicht, aber das ist mein Problem. Das finde ich irgendwie immer so
abgenudelt.
Abgegriffen.
Nein, aber wir sind, wenn es Ulf schlecht geht, das fühle ich. Und ich bin echt überhaupt nicht esoterisch, aber meistens.
Was? Also fühlst du es meistens? Ich ja, manchmal meistens nicht, ja. ja, aber...
Aber es war gut, wir mussten einander viel mehr...
Es war eine Häutung, es war eine richtige Häutung. Und da war es dann auch wirklich so, dass wir dachten eigentlich auch, ist auch immer interessant übrigens, das Umfeld übrigens auch, it's over. Das war... Weil man denkt ja eigentlich, man kann eine Sache und das war Rosenstolz. Und es war die Magie von Rosenstolz, die Stimme von Anna, auch ihre Ausstrahlung gepaart mit Peter, mit diesen ganzen Dingen. Und wir dachten so ein bisschen, okay, das war jetzt unser Leben. Ich habe mir vorgenommen, ich habe mich dann in Barcelona verliebt. Ich dachte, ich vielleicht mit der Kohle, die ich gemacht habe, vermiete ich jetzt so Wohnung oder sowas. weil ich dachte wirklich, ich dachte irgendwie, ich war so vollkommen verzweifelt, weil ich wusste gar nicht... bin gar nicht drauf gekommen, jetzt irgendwas anderes richtig zu machen. Und Peter war auch auf so einem komischen Trip. Wir waren vollkommen verwirrt. Und lustigerweise, es gab, glaube ich, so ein Jahr, wo wir auch keinen Auftrag bekommen haben. Also auch keiner gefragt hat, schreib doch mal für mich. Wir hatten dann so ein bisschen, also wir waren da wirklich so, die sind durch. Also
das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich meine, also ich kenne das wohl, dass ich auch versucht habe, Beziehungsformen zu leben, die jetzt nicht so die klassische Beziehungen sind und das ganz oft dann von außen so ganz stark mir signalisiert wurde, das kann nicht gut gehen, das macht das nicht, du verletzt dich, ihr verletzt euch, das kann es nicht sein. Und also auch Freunde bleiben nach einer Trennung, dass einem das eigentlich keiner zutraut. So. Gab es da riesen Gegenwind bei euch? Haben die euch gesagt, ihr müsst euch aber trennen, das muss eine Zäsur sein, oder haben die euch gelassen?
Du meinst unsere Freunde?
Ja.
Sehr lustig, sowas Ich bin ja bei was total pragmatisch. Ich würde ja nie einen Freund fragen, ob ich mich trennen soll.
Nee, aber, ob man
nee, aber die haben doch alle meine Meinung. Also
die haben schon ihre Meinung gehabt.
Ja, natürlich. Also das Süßeste war, wie die mein Tourmanager und alles Heteromann, ganz toller Mann. Und als wir ihm gesagt haben, dass wir uns getrennt haben, der konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Das war so süß. Und aber sonst, ich meine, es gab dann, das war kein Prozess von Monaten, sondern teilweise von Jahren,
ja.
Was weiß ich hier, unser, unsere Freunde hatten wirklich Anlaufschwierigkeiten, damit klarzukommen, dass man, dass es so ist, aber
dass wir eine Reinvention gemacht haben.
Genau.
How Madonna of you.
Genau, die ein, zwei Leute, die komisch waren damals, mit denen sind wir jetzt auch wieder eng,
ja.
Da hat man sich erstmal 7, 8 Jahre in Ruhe gelassen.
Aber ich muss sagen, das ist so eine Haltung ist ja auch so, wir wussten auch gar nicht, ob wir es schaffen. Ne? Das muss ich auch ehrlich sagen, es war jetzt nicht so, ich wusste, dass ein Riesenschmerz, weil ich wusste, ich liebe Peter, lustigerweise, das ist passiert ja dann irgendwie nach der Trennung, habe ich auf einmal wieder Liebe gefühlt für Peter. Davor war das alles so verschüttet und so ein Druck, dass wir waren auch so auf einmal die letzten Jahre so ein offizielles Paar geworden. Also das war so, wir waren dann so das Vorzeige erfolgsschwule Paar und dann auch bei der Plattenfirma und auf einmal habe ich gar nichts mehr gefühlt und dann habe ich auf einmal wieder richtig Liebe gefühlt. Aber so richtig, wir haben auch das erste halbe Jahr nicht richtig zusammengearbeitet, immer ganz zaghaft nur. Und Peter hat ja dann seinen Riesenerfolg, sein Soloalbum produziert.
Du bist eine böse alte Kuh, bist du? Eine böse alte Kuh.
Wieso denn? Ich hab doch gar nicht, ich hab dir eine Vorlage gegeben, Peter.
Garstige Ziege.
Ja,
ich höre. Achso, und dann gefragt, Ulf, hast du Lust mitzumachen? Und ich habe gesagt, ja. Und
ich musste mich entscheiden zwischen Ulf Sommer und Annette Humpe. Und ich habe mich für Ulf entschieden. Das ist auch
Liebe. Vielleicht wär's mit Annette ein Erfolg geworden.
Das war jetzt geil, ne?
Es ist wirklich wahr.
Aber es ist wahr,
ja, ja.
Das stimmt. Annette wollte das unbedingt machen und ich habe gesagt, nein, ich mach das mit meinen Jungs. Und es wäre auch mit Annette, ich kann einfach nicht gut genug singen. Das ist so. Und ich schreibe halt Melodien und auch wenn mit Ulf zusammen sowieso erst recht, die brauchen immer große Stimmen.
Ja,
immer,
wir haben
eine kleine Stimme.
Pathos-Melodien.
Immer wenn ich eine kleine Stimme produziere, wird es ein Flop. Das ist ganz lustig und das galt umso mehr für mich. Also das Album stand unter so schlechten Karten, weil natürlich die Rosenstolz-Fans auch alle sauer waren. Wie kann man sich trennen? Aber es war
wie eine Therapie.
Es war für uns wie eine Therapie, weil das war ein Jahr. Wir waren auch so
lange. Ein Jahr. Aber wir haben wirklich also an diesen Liedern ewig gearbeitet. So lange haben wir an nichts gearbeitet, wie an diesem Soloalbum. Auch nach Mallorca gefahren und haben dann irgendwie. Eigentlich ging es, nach Mallorca gefahren, um da zu
schreiben. You really tried.
Um uns zu inspirieren.
Wir haben es wirklich versucht.
Nee, wir haben alles gegeben. Und ich muss aber sagen, es ging eigentlich eher darum, dass wir irgendwie wieder miteinander arbeiten können. Und,
genau.
Und auch drüber wegkommen. Das Lustige ist wirklich, Peter hat seinen jetzigen Ehemann damals zur selben Zeit kennengelernt, wie ich mein
du hast
Spanier. Mich
also gerade offiziell geoutet als verheiratet.
Ist es schlimm?
Nö.
Okay.
Ich finde, das ist eigentlich besser, kann man es gar nicht machen als
okay, dann lass es.
Sie haben es hier zuerst gehört.
das wusste mir vorher. Also, aber so eine Bombe ist es doch auch nicht, oder?
Ich finde, das ist eine Riesenbombe.
Okay, eine Riesenbombe ist geplatzt. Da.
So. Und die finale Geschichte, mit der ich diese Folge beschließen will, ist von meiner Freundin Kim, die in Karl-Marx-Stadt groß geworden ist und dort relativ schnell, relativ sichtbar anders war als der Rest. Sie hat da die Punk-Szene begründet quasi damals, wurde mehrmals auch verhaftet, wurde verhört, bespitzelt, und musste dann in den Westen, also ihr wurde nahegelegt, das Land zu verlassen. Er musste alles zurücklassen, ihre Familie, ihre Mutter und hat dann sich im Westen versucht, durchzuschlagen und hat es auch geschafft. Ist eine großartige Frau. Ich liebe sie sehr. Ich finde, sie hat eine wunderschöne Stimme und man kann, ja, es war sehr, sehr schön, mit ihr zu sprechen. Und ich bin stolz, dass sie uns die Geschichte erzählt hat. So, und damit verabschiede ich mich von euch. Die letzten Worte hat Kim. Und ich sehe euch, ich höre euch, ihr hört mich im Februar oder im März. In der zweiten Staffel. Bis dann, ihr Süßen. Erzähl mir von dem Tag deiner Ausreise. Wie ist das? Wie bist du? Du durftest dich nicht verabschieden, ne? Keiner durfte wissen, dass du gehst?
Naja, es durfte niemand wissen. Ich durfte das niemandem sagen. Aber an einem Dienstag bin ich ausgereist. Und den Samstag davor habe ich alle nochmal reinbestellt. Also wir hatten in der Innenstadt einen Treffpunkt, wo wir uns immer getroffen haben, an der Zenti. Mhm. Und haben halt da beschlossen, wo wir dann abends hingehen. Weil es gab mehrere Clubs. Mhm. Wir hatten total. Du, wir hatten nur montags frei. Ansonsten waren wir jeden Abend in der Disse. Okay. Ehrlich. Ja, und da soll man sagen, da gab's nichts. Also das gab's. Und dann haben wir gesagt, okay, da gehen wir dort und dorthin. Und dann sind halt alle hin. Und dann habe ich da eben allen gesagt, abends mal, was sollte jetzt noch schief gehen? Mhm. Habe ich es dann allen verkündet, so jedem Einzelnen. Und da gab's halt auch die verschiedensten Reaktionen. Freude und geil und Trauer und die Ene ist, also das war eine krasse Situation, die Ene ist ohnmächtig geworden, ist umgekippt. Einfach krass. So, zack, hat's die Beine wegge, ja.
Krass.
Und ausgerechnet eine, die mich aber bespitzelt hatte.
Wollte ich gerade fragen, wusstest du ja auch schon, dass du bespitzelt wirst wahrscheinlich, ne?
Ja, wir ahnten das schon, also ja klar, das natürlich. Ausmaß, aber du wusstest das. Ja, natürlich, ja,
und
klar.
Und du hast trotzdem kein Risiko gesehen oder das Risiko war dir nicht wichtig genug, dass du es.
Ich dachte, was soll jetzt noch passieren?
Naja, die hätten es doch einfach absagen können. Sagen können.
Gut, die waren ja froh, dass sie mich loswerden wollten. Die wollten mich ja wirklich loswerden. Das war ja das Ziel. Und wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich eben, wie gesagt, nicht zugestimmt hätte, dann wäre ich in den Knast gekommen wegen irgendwas, was ich nicht begangen habe. Oder halt, ich wäre in die Psychiatrie gekommen.
Oh.
Und das steht auch in der Stasi-Akte als Befehl schon drin. Und als ich das gelesen habe, war mir dann schon ganz schön schlecht. Weil ich habe Leute gesehen, die in die Psychiatrie gekommen sind.
Da kommst du halt dann auch nicht mehr raus.
Dann kommst du nicht mehr raus. Ja. Nicht mehr als das, was du reingegangen bist.
Ja.
Und ich hatte halt wirklich einfach, vielleicht hatte ich auch Schwein, keine Ahnung. Aber was wollten sie denn noch? Sie wollten mich loswerden. Ich habe zugestimmt. Das Ding war schon gelaufen. Und mein Gott, Montagabend dann nochmal die letzte Party bei einem Freund. Vermeintlichen Freund, der sich auch dann später als Stasi-Spitzel herausstellt. Und ich hatte mich schon gewundert, warum der so viele Platten aus dem Westen hatte. Und und am nächsten Tag, wir waren nochmal mittags essen, so. Und dann habe ich mich verabschiedet von meiner Mama, habe ihr einen Schlüssel hingelegt. Oh, das sind Szenen, die werde ich nie vergessen. Und
ihr wusstet ja nicht, wann ihr euch wiederseht, ob ihr euch wiederseht, ne?
Das Gute war bei Mama, dass sie damals schon Rente bekommen hat. Und sie konnte mich dann halt besuchen. Aber es war ja natürlich erstmal wichtig, dass ich auch eine Wohnung bekomme und so weiter. Mhm. Und ich hatte ja auch nicht jetzt so eine Ahnung, was erwartet mich. Also ich hatte Freunde da, die schon ein Jahr vorher ausgereist waren. Und die haben mich auch empfangen, aber das ist ja trotzdem kein Trost, so, ne, und wir sind dann los, alle miteinander, meine damalige Freundin, die ich ja auch verlassen musste, und Freunde, und dann zum Bahnhof, und der ganze Bahnhof war voll mit meinen Leuten, das war unglaublich, das war ein Anblick, den werde ich wirklich auch nie, hat sich so richtig eingemeißelt, das war großartig. Und rundherum Stasi. Der hast du ja auch immer gut erkannt an ihren komischen Jacken oder Mänteln und so.
Also einerseits wahnsinnig rührend zu sehen, dass da so viele Leute für einen kommen, um einem Lebewohl zu sagen. Ja. Das muss ja wahnsinnig rührend sein. Und andererseits dann auch wieder, dass du siehst, jetzt wirklich Zeit zu gehen.
Ja. Und dann Geschenke noch bekommen und ach, was weiß ich nicht alles. Musste überall noch irgendwelche Sachen unterschreiben mit Widmung und oh Gott, das war ganz herzig. Und dann sind wir halt losgefahren und der Zug brauchte damals, glaube ich, 4,5 Stunden. Und mein Neffe, der war auch mit dabei, Und hat die ganze Zeit aus der Metropa immer Biernachschub, Also wir haben ziemlich getrunken. Aber ich wurde und wurde nicht betrunken. Es war ganz, es war, ach, das waren Gefühle, die, boah, die möchte ich nicht nochmal haben. Die wünsche ich wirklich niemandem. Dieses, du weißt eigentlich, dass du die Leute nie wieder siehst. So. Es sei denn, die stellen halt einen Ausreiseantrag. So. Oder man trifft sich in Tschechien, was wir ja dann auch gemacht haben ab und zu. Aber
welches Jahr war das? Sag mir das kurz.
85 im
85,
Sommer.
85, okay. Und da war ja noch, da stand noch nicht am Horizont, ach, dass irgendwann die Mauer fällt.
Wenn niemand gesagt hätte, du tickst ja wohl nie richtig. Ja. Nee, das war damals überhaupt nicht, in, noch nicht mal in Aussicht. Also das war undenkbar. Und es hieß halt für immer. So. Und ja, dann sind wir halt nach Berlin rein. Zum Tränenpalast, also zur Übergangsstelle Friedrichstraße. Und dort haben wir noch eine Weile gestanden und gequatscht. Und ja, und dann habe ich mich verabschiedet. Und das war, ja, das war schlimm. Das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben. Das wünsche ich auch niemandem. Dieses, du weißt nie, du begibst dich jetzt, du bist zwar neugierig und willst raus und musst raus. Aber du verlässt alles, was du kanntest. Alles, alles. Die Wege, die Luft, die Gerüche, die Menschen, die Verwandten, die Freunde, die Liebe, alles. Und also das sind Gefühle gewesen, die so wirklich zwiegespalten. Du stehst da, du auf der einen Seite zog es mich, ne, so, und auf der anderen Seite da wollte ich da bleiben. Und meine damalige Freundin, die saß da und hat so geweint, so bitterlich geweint und schrie auch, nein, nein, geh nicht. Es war wirklich, oh Gott, schlimm. Ja, und dann bin ich halt rüber. Dann bin ich da durch. Und die haben ja jetzt den Tränenpalast doch so wieder hergerichtet, so ungefähr, wie er mal war. Also so gerade am Anfang ist es genauso, ne, wie ich da durch bin.
Für die jüngeren Zuhörer muss man das vielleicht kurz sagen. Der Tränenpalast heißt Tränenpalast, das ist nicht der tatsächliche Name. Ist am Checkpoint Charlie, ne?
Nee, das ist Friedrichstraße.
Genau. Ja, Friedrichstraße ist das Stück. Und der heißt Tränenpalast, weil da eben so viele Tränen vergossen wurden immer, weil da der Übergang war zwischen...
Zwischen Osten und Westen. Also genau. Du bist aus der S-Bahn raus, die Friedrichstraße ein Stück lang und dann zum Eingang Tränenpalast und dort bist du halt runter zur U-Bahn gekommen und die halt dann schon im Westen war.
Wie heißt das Gebäude tatsächlich? Weiß man nicht.
Keine Ahnung.
Ich bin auch so, wie heißt der Tränenpalast eigentlich wirklich? So,
Das war die Grenzübergangsstelle.
Ja.
So, aber... Ja, der Tränenpalast, weil er halt, ja.
Ja, weil so viel geweint wurde.
Weil so viel geweint wurde, genau.
Und dann bist du da raus?
Und dann bin ich da raus und dann standen, also du bist dann halt zur U-Bahn direkt, also unten lang, weißt du, so. Kannst du dir das vorstellen, so ein bisschen? Und dann stand schon Herbie da und Carsten und ja, und die haben mich empfangen.
Und die warteten da seit Stunden, weil man nicht wusste, wann du da
bist. Ja, ich habe nur gesagt, oder? So ungefähr gegen 7 werde ich so, ne, kommen.
Wie hattest du mit denen Kontakt?
Brieftechnisch und wir haben dann auch nochmal angerufen. Es hat immer wieder geknackt in der Leitung, du hörtest, klar, Briefe wurden abgefangen und so weiter, aber die Information, die ging durch. So. Und ja, und dann standen sie halt und und ich so, oh, Scheiße.
Endlich Freiheit. Okay,
ja. Und dann sind wir da in die U-Bahn und die fuhr ja erstmal durch diese ganzen Geisterbahnhöfe, die es damals ja noch gab.
Das die nicht angefahren werden durften.
Nee, so. Du durchgefahren bist. Genau. Ja, genau. Und das hat mich sehr erschreckt. Also das war spooky. Auch die ganzen Jahre, wo diese Geister, also ne, bis die Mauer fiel, da immer diese Strecken zu fahren, das hat mich immer irgendwie so, gruselig. Ja, und dann sind wir Kochstraße angekommen und dort raus, weil dort parkte das Auto von dem Vater von dem Ehen. Und dann kam ich da raus und dann, ja, das war der erste Moment, wo ich den Westen sah. So. Und das war schon krass.
Walk me through it. Wie war der erste Eindruck? Was hast du gesehen? Was hast du gerochen? Wie hat es sich dann gefühlt?
Also gerochen, ich fand das ja, es hat gestunken. Da war nämlich gerade so ein Imbiss, das hat so nach Fett gerochen.
Habt ihr ja, so, keine Catwurst hier?
Ist ja ekelhaft. Stinkt. Nee, das war so. Ich meine, es war Sommer, es war immer noch Sonnenschein, ne, und hell und alles und ja, man kommt raus und es ist halt alles mit Werbung vollgehängt und bunt und aber du bist halt erstmal auch vernebelt. So.
Über, überlastet, überfordert,
überstrapaziert. Ja, genau, die Gefühlsplatine, ist total am Schmoren schon. Ja. So, ne? Und das Erste, ich bin dann auch einfach zum Auto und ich sage, ich will jetzt unbedingt ein Bier und einen Schnaps, weil ich brauchte unbedingt Alkohol. Ja. Und dann sind wir da, die haben irgendwie Marienfelde oder so gewohnt da. Und wir sind da halt los und in so eine furchtbare 80er-Jahre-Kneipe, also keine coole Kneipe wie auf der Oranienstraße leider, sondern so eine ganz schlimme Neon- ganz furchtbare Kneipe und dann, okay, ein Bier und ein Schnaps, ja, okay, so ein Weinbrand, alles klar. Weinbrand, gut, super, das Bier, ich dachte so, was ist das? Ah. Berliner Kindl, oh Gott.
Berliner Kindl ist kein gutes Bier.
Das ist kein Bier. Das ist mal am Hopfen vorbeigetragen, weißt du, so. Oh nein, ich war so enttäuscht.
Dein erstes Westprodukt richtig im Westen und dann so ein
Kack. Und dann sowas. Und dann, och, das ging die ganze Zeit so weiter irgendwie. Abends haben wir dann noch irgendwie, ich sage, ja, ich müsste irgendwie noch ein Schnittchen essen oder so. Und dann ging das so lappriges Aldi-Brot, weißt du, so. Und dann die Wurst da drauf. Dann war auch irgendwie so ein, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Am nächsten Morgen so eine aufgeplustete Schrippe, weißt du, so, die auch noch nichts schmeckt.
Ja. Das soll der Westen sein?
Das ist der Westen, hallo? Geht's noch? Auweia.
Und dann hattest du aber, du hattest ja keinen Job, keine Wohnung, kein Nischt. Du saßt dann bei Freunden in der Wohnung und wusstest erstmal nicht, wohin mit dir.
Man muss sich erstmal, ne, man kam rüber und dann hattest du gewisse Zeit, dich anzumelden, sodass die halt wussten, dass du da bist.
Ja.
Sprich, du musstest halt nach Mariendorf, war das Mariendorf oder Marienfelde, wo dieses große Übergangsheim, Auffanglager war. Also du musstest dich halt anmelden und zwar eben in diesem Auffanglager, Marienfelde, Mariendorf, verdammt, ich weiß es nicht mehr, egal. Und dort saßen halt die ganzen Alliierten, also ne, der Franzose, der Brite und der Ami. Mhm. Und dort musstest du dich bei jedem ins Büro begeben und dich sozusagen anmelden. Hallo, ich bin die und die, ich bin jetzt hier.
Ja.
Und die haben dich dann interviewt. Wieso, weshalb, warum? Und bei dem Franzosen, der war, also die waren alle ganz nett und so, kein Ding.
Die saßen da zu dritt oder was?
Nee, jeder hatte einzeln ein Büro immer. Also so, ne, da, oh, wow. Da und da. Und das auch mit in Uniform und so. Also es war schon echt ein bisschen komisch. Für mich so im Moment. Hä? Aber die waren, wie gesagt, sie waren alle sehr nett. Und der Franzose fragte mich dann, was ich denn gerne so als erstes so, ne, machen möchte. Und ich so, zu McDonald's gehen.
Und der Franzose
so. Zu dem Franzose. Oh, weil den Blick werde ich nie vergessen. Oh Gott. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf den Gedanken kam, das zu sagen. Aber irgendwie hatte, ja, ich wollte jetzt mal, ich will jetzt endlich mal wissen, was das für ein Scheiß ist, was man da isst und so. Haben wir dann auch gemacht und oh Gott, das war enttäuschend. Aber gut, egal. Wie so viel.
Kulinarisch erstmal die totale Vollpleite.
Total. Es hat ewig gedauert, bis ich mal ein Bier gefunden habe, was mir geschmeckt hat. Und als ich dann später meine Wohnung auch hatte und meine Mama mich besuchen durfte, die hat mir dann immer ein Care-Paket mitgebracht. Ja. Die hat immer mir 4 Flaschen Bier, also so ein Trolley habe ich ihr dann geholt, 4 Flaschen Bier, ein Brot, Brötchen, ein Paket Kuchen, Paket Wurst. So ist sie dann vom Osten in den Westen. Und die, also jedes Mal, wenn sie, hat irgend so ein Grenzbevollmächtigter da so, ja, also das kennt man ja eigentlich andersrum. Ne? Und sie war immer ganz stolz. Und das war immer ein Fest. Oh, das war ein Fest, wirklich.
Aber du hast jetzt gesagt Auffanglager, also da gab es auch Leute, die da dann geblieben sind quasi.
Ja, ja.
Also die keine Kontakte hatten im Westen.
Genau, das war das große Auffanglager, wo viele auch gewohnt haben, monatelang, je nachdem, bis sie halt eine eigene Wohnung hatten oder wenn sie halt nur Zwischenstopp in West-Berlin, dann halt rüber. Es gab auch in Gießen zum Beispiel ein Auffanglager, es gab einige. Mhm. Und später, als dann die Wende war, oder kurz vor der Wende, wurde das wieder genutzt für die Ostdeutschen, also die alle rüber wollten. Die waren ja dann auch ganz überfüllt und so zu der Zeit. Ja, und da musste halt nämlich erstmal hin, um eben zu sagen, hallo, ich bin hier. So, dass du angekommen bist und nicht irgendwo ne, weggerutscht. Mhm. Und du hast dann auch alle Parteien konntest du anlaufen und hast dort Gelder bekommen. Du hast halt Unterstützung erstmal auch bekommen und so weiter. Viele haben sich krank schreiben lassen. So, es gab so zwei Psychologen in Berlin, bei denen du dich krank schreiben lassen konntest, wenn du aus dem Osten kamst. Und dann hast du erstmal richtig viel gut Krankengeld bekommen. Mhm. Das haben einige wirklich jahrelang durchgezogen. Wollte ich ja nicht.
Ja.
Ich wollte ja schon auf eigenen Beinen stehen. Ne? So. Und das war mir auch nicht. Ich bin ja auch nie so groß geworden. Ne? So. Aber gut. Und ich habe dann eine Weile erstmal bei den Freunden gewohnt, aber das war auch nicht allzu lange, weil, also das waren Pärchen, die, und sie hatte den Verdacht, dass ich ihn mit Drogen versorge. Ich, aha, kleines Ostbrot, weißt, ja, erstmal so, was?
Klar.
Ne? Abstrus. Und hat, also das geht jetzt hier nicht mehr und so. Die Wohnung war groß genug. Ich hatte ein kleines Zimmer extra für, also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und ich finde das nach wie vor ganz beschissen von ihr, dass sie das gemacht hat, weil ich bin dann in ein anderes Übergangsheim gegangen, weil immer noch keine Wohnung und so. Und das war am Wedding und das war das Schlimmste in Berlin. Da stand jeden zweiten Tag die Ambulanz oder die Bullen vor der Tür. Also dort waren halt ganz viele Einzelzimmer und dort kamen die ganzen bekloppten Knastis hin. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die hatten alle, aber sowas ein Ding an der Waffel. Und dort,
da gab es viel Gewalt.
Da gab es viel Gewalt, da wurde rumgeballert und ich habe 3 versuchte Vergewaltigungen hinter mir und so. Du musst dir vorstellen, du konntest die Duschen der Damen nicht abschließen.
Oh Gott.
Ne? Oder du hast mal vergessen, deine Tür abzuschließen nachts. Dann lag plötzlich ein Typ auf dir. Das ist mir alles passiert, das war ganz übel. Also da habe ich wirklich 10 Monate lang musste ich dort bleiben, weil auch keine Wohnung gekriegt. Das war damals irgendwie, ich weiß nicht, ich bin immer an irgendwelche Vermieter gekommen, die geraten, die was gegen Ostler hatten. Und gerade damals war das ja, also eigentlich habe ich das eigentlich anders erwartet, so mehr Hilfe. Also von anderen Seiten habe ich das auch anders mitgekriegt, aber so. Und dann dauerte es 10 Monate, bis ich da eine Wohnung endlich hatte. Und dann bei einer Party habe ich Maria und Paul kennengelernt. Und ja, bei uns im Hinterhaus. Und ich wollte ja nach Kreuzberg, natürlich. Ja. Und dann bin ich da auf die Forsterstraße im tiefsten Kreuzberg. Und ich weiß noch, der erste, wie ich raus bin aus dem Görlitzer Bahnhof und dort die Straße lang und das erste Mal wirklich richtig im tiefsten Kreuzberg. Und mir war schon komisch. Das war schon komisch, ja. Ja, klar. Ich meine, das ist ja wirklich eine ganz andere Atmosphäre gewesen. Mhm. So völlig anders. Und dann hatte ich eine...
Komisch im Sinne von, dass es dir unheimlich war da?
Unheimlich, ja.
Weil zu multikulturell damals
auch schon?
Oder zu bedrohlich? Oder was ist...
Schwierig zu... Ja, irgendwie... Da, ich glaube, da gingen alte Implantate auf in meinem Kopf, die mir implantiert wurden von dem System, dass es ja da so viele Drogentote und Kriminalität Verstehe. Und ich glaube, das war es gewesen.
Verstehe.
Weil ansonsten war jetzt nichts Schlimmes.
Ja.
So, es
was,
war,
wenn sie recht gehabt haben? Was, wenn das wirklich stimmt, dass hier so viele Verrückte
und so? Ja, so ein bisschen Zweifel, genau.
Nachdem du im Lager warst, wo es Horror war.
Wo es Horror war, genau. Und ich ja Dealerin war. Eben. Ach ja, zu der Geschichte noch kurz die Auflösung. Im Endeffekt stellte sich heraus, dass er die Drogen von ihrem Onkel bekommen hat.
Tja.
Ja.
Wie hieß er?
Nein.
Na gut, sagen wir nicht.
Sagen wir nicht.
Ja.
Ja. Ja.
Gut. Also bist du in Kreuzberg, Görlitzer Bahnhof raus, kommst da raus und denkst dir erstmal so,
Ja.
Und dann?
Und dann bin ich zur Forsterstraße gelatscht, ist ja auch ein Stück. Mann, ist ja auch ein Stück bis zur Forster. Und dann war Hinterhaus, erster Stock oder zweiter, ich glaube zweiter Stock, mit Außenklo, Ofenheizung, Einfachfenster. Für 150 Mark.
Ja.
riesen Loch in der Decke, aber das haben wir alles repariert. Und dann habe ich da auch Möbel bekommen von so einer Arbeiterwohlfahrt oder sowas, die halt auch extra für ehemalige Ostler, da konntest du in so eine Lager da gehen und dir Sachen aussuchen, die du brauchst und so. Und dann hatte ich halt erstmal so ein Mobiliar, was okay war für mich und so. Und dann hatte ich meine erste Wohnung. Mit einem Außenklo aus Metall noch. Ein eisernes Klobecken. Wahnsinn. Das habe ich nie wieder gesehen. Und dann kam 86 zu 87, glaube ich, war der ganz harte Winter. Dieser, wo minus 20, minus 25 Grad.
Ein sibirischer Winter.
Oh, ich werde das nie vergessen. Meine Mutter war zu Besuch und ich hatte mir so einen Ölradiator ausgeliehen, weil der Ofen heizte nicht. Einfachfenster, es war ganz schlimm. Und ich hatte dann 850 Mark Stromkosten. Ja,
das war schon.
Ja.
150 Mark Miete und 850 Mark Stromkosten.
Ja.
Guten Abend.
Nur damit es meine Mutter eben ein bisschen warm hat. So. Also es war ganz bitter, ja.
Wow.
Ja.
Okay. Und Jobs, hast du dir einen Job gesucht oder wie hast du die gezahlt mit Zuschüssen?
Also ich habe Jobs ich bin ziemlich schnell los und habe mir Jobs gesucht. Und zwar, ja, ich dummes Ostbrot halt schon wieder. ja, weil, weißt du, man hatte ja keine Ahnung.
Ja.
Wir hatten zwar in diesem Heim, hatten wir auch Sozialarbeiter und die haben auch geholfen. Aber irgendwo habe ich vielleicht auch falsche Fragen gestellt. Ich weiß nicht. ich bin dann zu so einer Sklavenhalterfirma, also Zeitarbeit. Und die waren ja damals richtig übel. Mhm. Ne, so. Und habe dann als Produktionshelferin gearbeitet bei Balsen zum Beispiel und sowas. Und einmal dann bei Hildebrand hieß es. Das war so eine Schokoladenfabrik. Da habe ich dann auch meine erste Lesbe kennengelernt, die mit mir dann das erste Mal, also ihr verdanke ich den ersten Besuch im Poel.
Das Poel.
Ja, das
da Poel. Kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu.
Ja.
Das Poel, dann später PE, die legendärste, langlebigste Lesbenkneipe, die es noch am längsten geschafft hat.
Ja.
In Berlin.
Genau.
Ja.
Und, dort habe ich einen Arbeitsunfall gehabt. Also eigentlich eine Kleinigkeit. Ich hatte halt dort immer mit Kartons zu tun und so. Und habe mich dort an einem Karton geschnitten. Und das steigerte sich zur Blutvergiftung.
Oh.
Ich hatte hier dann schon so einen roten Streifen. So. Ja, ja. Und bin dann auch ins Krankenhaus und ja, dann Tetanus. Und war dann erstmal krankgeschrieben, weil das musste auch ruhig gestellt werden, ausgeschält, also egal. Ne? Und dann bin ich mit der Krankschreibung dann zu dieser Sklavenhalterfirma und die haben dann zu mir gesagt, naja, wissen Sie was, dann kündigen Sie jetzt erstmal und kassieren das Krankengeld und wenn Sie wieder gesund sind, dann können Sie wieder anfangen. Und ich dummes Ostbrot habe es natürlich gemacht und das hieß 3 Monate lang keinen
Pfennig. Gar keinen Cent.
Keinen Cent. Das war richtig fick scheiße.
Bah. Mhm. Aber das erinnere ich noch total gut. Also wir hatten ja damals, wir hatten diese eine Frau, der wir eben geholfen haben, die rübergemacht hatte, die wohnte dann bei uns. Und also A, erinnere ich, dass man sich damit so brüstete. Also man brüstete sich damit, dass man quasi im Ossi hilft so. So wir sind feine Leute, wir halten ja hier, ne? Wir kümmern uns. Das war schon sehr das. Und dass sie das dann immer wieder erzählt hat, auch dass man eben ausgebeutet wurde ständig. So der dumme Ossi, der hat keine Ahnung. Die wissen ja nicht, wie es hier läuft. Und da kann man eben mal schön, ne, dann sagst du dem Stundenlohn und der freut sich, weil Westmark und so. Aber
ja,
fair war da gar nichts. So, und das war eine Erfahrung, die sie immer wieder machte, glaube ich. Und das war auch das, was sie dann, denke ich, sehr geprägt hat, auch im Umgang mit dem Westen und mit der Ernüchterung auch, ne? Dass man hier so ankommt und dann merkt, ach nee, man wird tatsächlich ausgebeutet hier sehr schnell.
Ja.
Und die Leute verkaufen einen für dumm, wenn sie können. Und fair behandeln ist dann eben doch nicht.
Genau.
Ja. Scheiße.
Ja.
Große Scheiße.
Ja, große Scheiße. Aber auch da sind wir durch.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte dann auch diese Wohnung und ab dem Moment änderte sich einiges. So, ne? Ich habe dann von der SFE gehört, von der Schule für Erwachsenenbildung und dachte so, ach Mensch, Abi nachholen und dann vielleicht
studieren. Da warst du wie alt?
Das war 86, 22.
Okay.
22, 23, so. 23, so. Na, egal. Ja, und dann dachte ich so, dann kannst du ja vielleicht studieren. Ich dachte so, Psychologin oder so, das würde mir... Konnte ich mir gut vorstellen für mich. Und hab dann mich dort eingetragen und ja, Frauenklasse da, wie geil, wie spannend. Nur Frauenthemen. Hm. Oh Gott, das war graus. Oh mein Gott. Nein, es war irgendwo war es cool, wirklich, aber irgendwo war es auch so völlig schräg, weil ich merkte, je mehr wir Themen behandeln, umso männerfeindlicher wurde ich. So wirklich bis richtig so ein Hass in mir aufkeimte. Und ich dachte, das möchte ich nicht. Hm. Ich will nicht hassen. Ich mag die jetzt zwar nicht jetzt sonderlich, also so nicht, so, aber sie sind ja wichtig, die müssen ja da sein. Hm. Ne? Und wenn es zum Möbel tragen ist, ist egal. Nein, aber das war echt krass. Ich hatte dann so einen Tunnelblick plötzlich. Hm. Und hab dann auch irgendwann, ach ja, gut, okay, man muss dazu sagen, ich wartete ja auf meine damalige Freundin, die ich ja verlassen musste. Hm. Und sie kam dann tatsächlich auch nach so zweieinhalb Jahren ungefähr. Ein Vierteljahr habe ich gewartet auf sie. Und dann kam sie. Und ich hatte auch eine Wohnung gefunden auf der Reichenberger, so die für uns super und alles. Ne, alles immer im Kiez.
Ja.
Und war einen Monat da und verliebt sich in meine beste Freundin. Und das war... Das war wirklich hart. Das war richtig hart. Also diesen Liebeskummer werde ich wirklich nie vergessen. Das war der Schlimmste, den ich je hatte. Ja, musst du dir vorstellen, ne? Du hast 2,5 Jahre oder so, wartest du und ach, ne? Ja. Wolkenkuckucksheim da oben im Kopf, ja. Ne? Und ach und wir und da. Und
dir wird es ja auch an Gelegenheiten nicht gemangelt haben und die hast du alle ausgeschlagen?
Na, eine habe ich, weil man ist ja auch, ich fühlte mich ja schon ein bisschen alleine.
Man muss ja auch essen, quasi.
Man muss auch essen, ja, und trinken und so, jawohl. Nein, wir haben uns ja ab und zu mal in Tschechien getroffen und so. Aber das waren ja immer mal ein paar Tage nur. Und du wusstest doch nie, kommt sie durch oder kommt sie nicht durch. Also es gab auch Leute, die zurückgeschickt wurden an der Grenze. Und ich saß dann in Karlsbad und habe gewartet, so. Ja, und dann war es, wie gesagt, dann war sie da und einen Monat später war sie weg. Und das war wirklich Hölle. Also da bin ich echt durch nochmal so eine Hölle gegangen. So 3 Monate lang habe ich mich nur von Alkohol ernährt. Mhm. So. Ich sah aus, ich habe in schnellster Zeit 12 Kilo abgenommen. Ich sah wie so ein Zombie, also wirklich ganz schlimm. Meine Katzen haben natürlich auch gelitten und alles um mich herum. Und irgendwann bin ich nachts aufgewacht und habe meine Mutter in der Ecke sitzen sehen. Hm. Und sie hat mit mir gesprochen und gesagt, das geht so nicht weiter. Ich sehe die noch echt so sitzen. Hm. Und dann habe ich gesagt, nee, es geht wirklich jetzt nicht so weiter. Du musst jetzt irgendwie die Reißleine ziehen. Du musst jetzt irgendwie, sonst gehst du kaputt. Hm. Wirst du verrückt. Und mit Hilfe von Freunden, peu à peu, sah ich wieder die Sonne. So, und dann trat auch schon die nächste Frau in mein Leben und das war dann wurde alles gut. Hm. Ja.